Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns heute versammeln dürfen unter Gottes Wort. Und ich möchte gern noch mit uns beten und wir heben uns dazu. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen vor deinem heiligen Angesicht treten dürfen. Danke, dass du Grund und Ursache bist, dass wir uns versammeln dürfen und in dein Wort hineinschauen dürfen. Herr, segne uns, schenk du uns offene Ohren und dass wir die Worte in unsere Herzen aufnehmen dürfen und sie umsetzen können in die kommende Zeit. Segne du, schenk du mir Vollmacht in der Verkündigung deines Wortes und öffne uns die Augen, Herr, dass wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, wie gesagt, ich wurde angefragt diese Woche, ob ich einspringen könnte oder sollte oder wie man dann dem sagen sollte. Ich war in Berlin. Und ja, dann habe ich gedacht, ja, diese Predigt, die ich vorgestern gepredigt hatte in Berlin, nehme ich noch einmal und ist sehr passend für die Gemeinde auch hier in Bern. Und ja, wir haben die ganze Bibel als Ratschluss Gottes und heute nehme ich euch mit ins Alte Testament. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir vergnügen uns sehr viel mit dem Neuen Testament, das ist so, das geht noch schön und ring mit den Briefen und mit den Psalmen und plötzlich ja 1. Chronik, 2. Chronik, die Könige, ja die in der Bibelschule sind, die haben, ich glaube, die kommen da dazu oder ihr seid schon im Alten Testament und wir werden heute uns befassen mit einer Person vom Alten Testament. Aber lasst uns einsteigen und ihr habt vielleicht auch schon diesen Spruch gehört, ja, früher war alles viel besser. Früher war alles viel schöner, es ging alles viel ringer und ja, in manchen Sachen war alles viel besser, aber auch dort gab es auch viele Sünden und Gottlosigkeit. Und wir sind wieder in einer Zeit, wo Sünde die Oberhand nimmt. Ja, wir haben es gehört in der Einleitung, lieber Pierre, herzlichen Dank für deine Worte. Wir feiern nächsten Sonntag Dank, Buß und Bettag. Der eidgenössische Dank, Buß und Bettag und Beten, ja, die Leute, die sagen, das ist etwas Gutes, da kann man noch mitgehen. Aber wenn man das Wort Buße in das Wort in den Mund nimmt, ist das schon ein Fremdwort. Ja, warum sollte ich Buße tun? Mir geht es gut, die anderen sind schuld. Ja, im 15. Jahrhundert gab es dank der Reformation eine große Erweckung. Ich glaube, europaweit dank Luther, dank Zwingli, wurde Gottes Wort, den ganzen Ratschluss, wirklich in aller Wahrheit gepredigt. Ja, viele Leute kamen zum Glauben, bekehrten sich, die Kirchen füllten sich Sonntagmorgen. Ja, wie sieht es heute aus? Ich glaube, dank der liberalen Theologie, nicht zuletzt hat es in manchen Gemeinden das Genick gebrochen und unsere Kirchen stehen heute leer. Und ich war an einem Jesaja-Seminar letzte Woche und da war ein junger Mann, stellt euch vor, der war Pastor in einer Landeskirche, hat sich bekehrt und besucht jetzt die Bibelschule im EBTC. Das ist wunderbar, das gibt's heute noch, aber viele Pfarrer, viele Pastoren sind nicht und leider nicht wiedergeboren. Ja, oder in unserer Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung steht Invocatio Dei, im Namen Gottes des Allmächtigen. Wir feiern dieses Jahr das Bestehen 175 Jahre dieser Bundesverfassung. Und was will man machen mit diesem Namen Gott? Man will ihn hinausstreichen aus dieser Bundesverfassung, weil Gott nichts mehr zu suchen hat. Ja, wir in der Schweiz, in Europa, wir sind gerichtsreif, weil wir Gott aus unserem Leben ausschließen. Und ich möchte euch ganz weit zurücknehmen, die Bibel dabei haben, dürft gerne aufschlagen, bevor ich zum Text komme. In 5. Mose 11, Vers 12. Nein, 11, Vers 26, Entschuldigung, 27, spricht Gott zu seinem Volk, schon im 5. Buch Mose, und er spricht von Segen und Fluch. Und wir lesen in 5. Mose das Kapitel 28 bis Kapitel 30, Segen, wenn du das machst, wenn du mir gehorchst, oder Fluch, wenn du dich von mir abwendest. Und dann im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 26, sagt Gott, siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Und Vers 28, den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam seid, werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebietet, abweicht, so dass ihr andere Götter nachfolgt, die ihr nicht kennt. Dieser heilige Gott war zur Zeit, als er Adam schuf, genau der gleiche heilige Gott wie in unserer Zeit. Es hat sich nichts geändert. Er ist derselbe Gott. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen ins Jahr 430 vor Christus. Ungefähr passiert diese Geschichte, weil Gott sich abgewendet hat von Israel, weil sich das Volk Israel abgewendet hat vor Gott. Ja, hat er seine Verheißungen versprochen. Und er führte die Juden ins Exil. Die Babyloner kamen, nahmen die Stadt ein und brachten die Juden weg ins Exil. Und Nehemia, und mit diesem Mann wollen wir uns heute beschäftigen, er war dort im Exil. Ja, weil sich das Volk Israel, wie gesagt, versündigt hat. Und er war dort beim Königshof. Er war dort in einem großen Palast in Susa, beim Königs Artaxerxes. Und die Babylonier, die mussten die Macht abgeben, weil da kam eine andere Macht. Und sie gaben dort an diesem Volk wieder den Zulass, nach Hause zu gehen, nach Jerusalem. Und die Perser, die sagten, ihr dürft wieder gehen nach Jerusalem. Und es gab drei Rückführungen. Die erste Rückführung geschah unter Zerubabel. Zerubabel ging heim mit vielen Leuten. Und Zerubabel, das kann man lesen in Esra, er baute den Tempel wieder auf. Und wir lesen auch dort, dass sich viele Leute, sie freuten an diesem Tempel und andere, sie weinten. Warum weinten sie? Weil sie sahen, dieser Tempel ist nicht mehr dieser Tempel, wo Salomo gebaut hatte. Gottes Herrlichkeit war nicht mehr in Jerusalem. Und dazu kam es auch noch, dass die Mauern zerstört wurden, die Toren waren verbrannt. Und dann gab es eine zweite Rückführung mit Esra, das war ein Schriftgelehrter. Und dann kam es zufolge die dritte Rückführung. Und Gott bereitete Nehemia vor, dorthin zu gehen. Und stellt euch vor, die Leute, die nach Jerusalem kamen, ja, viele unter denen jüdischen Wurzeln, die kannten Gott gar nicht. Sie hatten keine Beziehung zu Israel. Sie hatten keine Beziehung zu dem heiligen Tempel, noch zu Gott. Und was geschah? Sie versündigten sich weiter. Aber da war ein Mann. Das war Nehemia. Nehemia war ein treuer Knecht des Herrn, der betete. Und so lautet der Titel der Predigt: Leidenschaftliches Gebet für Gott und sein Reich. Leidenschaftliches Gebet für Gott und sein Reich. Und dazu möchte ich gern mit uns lesen Nehemia, das Buch Nehemia, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Buch Nehemia, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundige mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, in Lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun von dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deines Knechtes, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Soweit Gottes Wort. Ja, wir wissen, Nehemia wurde gebraucht als Werkzeug, für dorthin später zu gehen, nach Jerusalem, um die Mauern wieder aufzubauen, um die Tore einzusetzen, um Ordnung zu bringen unter Gottes Volk. Aber wir haben es gelesen, dass dieses Kapitel, dieses erste Kapitel, fokussiert sich auf das Gebet Nehemias. Und Frage an dich, Frage an mich, sind wir treue Beter? Wir haben das in der Einleitung gehört von dir, Pierre. Beten wir? Sind wir betende Beter auf den Knien? Und wenn es nicht geht, auf den Knien in unseren Herzen, sind wir Beter Gottes? Und Nehemia tat das. Er war ein Mann des Gebets. Und gemeinsam werden wir 5 Prinzipien nachgehen und dabei feststellen, was ein leidenschaftliches Gebet ausmacht, das Gott ehrt. Und wir kommen zum ersten Prinzip: Erkenne die geistliche Not. Erkenne die geistliche Not. Ja, die Brüder, Hanani, einer seiner Brüder, kommt dort zu Nehemia und er fragt und sie unterhalten sich. Und Nehemia fragte ihn: Wie geht's den Brüdern? Nehemia war im Exil, weit weg von Jerusalem, obschon er als Mundschenk ein sehr gutes und hohes Ansehen beim König Artaxerxes in Persien genoss, leidet er mit seinen Brüdern in Jerusalem, weil er Gott und sein Volk liebte. Er liebte es so sehr. Nehemia wusste, dass Jerusalem sein richtiges Zuhause war. Er war nicht in Jerusalem geboren. Er war in der Provinz, im Exil geboren. Aber er wusste, mein Herz gehört dort, wo Gottes Herz ist. Dort, wo Gottes Herz ist, dort gehört mein Herz. Und als Hanani, sein Bruder, mit etlichen Männern bei ihm zu Besuch waren, war er interessiert, wie es den seinen ging. Und wir lesen in Vers 3, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen. Wir haben es gelesen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Ja, wenn Sünde herrscht, wenn Gottlosigkeit herrscht, ist alles verbrannt. Alle Mauern sind niedergerissen. Und wie das Volk Gottes schutzlos den Feinden ausgeliefert war, so sind wir ohne Gottes Schutz den Feind ausgeliefert. Und er kann uns so gut und so ring überführen, und so ring sind wir gefangen und gehen auch ins Exil. Ja, was erfuhr dieser Nehemia im Blick auf Jerusalem und die dortigen Juden? Ja, wir können es zusammenfassen: versprengt, verfallen und verspottet. Denn in dem Land, wo einst eine große Nation bevölkert wurde, lebte jetzt nur ein Überrest der Juden, dessen Angehörigen in großer Not waren und ums Überleben kämpften. Dort, wo sich einst die prachtvolle Stadt Jerusalem befand, bot sich nur ein Bild der Verwüstung. Dort, wo einst die Juden großer Ruhm genossen, wurden jetzt außerordentlich geschmäht, weil sich die Juden gegenüber Gott versündigt haben. Ja, Gott sendet seine verheißene Gerichte. Man liest das auch in 2. Könige 25. Wir lesen den Text jetzt nicht, das würde den Rahmen sprengen. Aber dort in 2. Könige lesen wir, dass ja, die Babylonier kamen, sie deportierten die Juden und führten sie weg. Und jetzt lesen wir in Vers 4, was geschah, als Nehemia diese Worte hörte. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia trug Leid. Er erkannte die geistliche Not, denn er wusste, dass es sich Gott war, der schuldig war. Es war nicht er, der Übeltäter. Nein, es war das Volk Gottes, die sich an ihm, an diesem heiligen und gerechten Gott versündigt haben. Und Gott kann dort nicht sein, wo Sünde herrscht. Es ist unmöglich. Dort, wo Gott ist, gibt es keine Sünde. Und dort, wo Sünde herrscht, gibt es keinen Gott. Und leider, wie ich es am Anfang gesagt habe, versuchen Theologen das zu mischen. Und das geht nicht. Das ist nicht Gottes Wort. Ja, Asaf wehklagt im Psalm 79, Vers 4 über diese Stadt. Wir sind ein Hohn geworden für unsere Nachbarn. Zu Spott und Schande dienen, die uns umgeben. Vielleicht eine kleine Geschichte von mir. Als Schuljunge besuchte ich eine Evangelisationswoche. An einem Abend traf mich die Botschaft des Evangeliums wie ein Pfeil in mein Herz. Noch nie zuvor in meinem Leben erkannte ich so eine große geistliche Not, denn ich sah, ich bin verloren, verloren ohne Gott. Ich gehe in die ewige Verdammnis. Das trieb mich auf die Knie und dann fing ich an, Gott anzubeten. Nehemia war so sehr traurig über diesen Zustand, dass er seine Arbeit niederließ. Er war Mundschenk bei König. Er hatte viel zu tun. Es war ein hohen Posten. Und er ließ das Werk beiseite und er schüttete sein Herz aus. Er rief den Namen Gottes an. Lassen wir unser Werk auch bei der Seite. Und erkennen wir auch geistliche Not? Frage an dich. Erkennst du geistliche Not in der Gesellschaft? Erkennst du vielleicht geistliche Not in deinem Leben? Wenn wir geistliche Nöte erkannt haben, werden wir im Gebet vor Gottes Thron kommen. Und dies führt uns zum zweiten Prinzip, mit welcher Herzenseinstellung wir zu Gott kommen sollen. Demütige dich vor Gott. Vers 5 und 6a. Der Gläubige demütigt sich von ganzem Herzen. Er schüttet sein Anliegen vor Gott aus, indem er den Namen des Herrn anruft. Und Nehemia schüttete sein Herz aus. Er rief den Namen Gottes an und sprach, Vers 5 und 6a, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun von dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte. Er betete Tag und Nacht. Er war sicher nicht Tag und Nacht auf seinen Knien. Ja, jeder Mensch braucht Schlaf, er braucht auch Erholungszeit, aber in seinem Herzen war er bei Gott. Nehemia benutzte den Titel, ach Herr, diesen Titel steht nur Gott zu. Sogar der heidnische Perserkönig Kyrus betete den Gott des Himmels an. Gott benutzt einen heidnischen König, um in alle Ehre und Macht zu gehen. In 2. Chronik 36, Vers 23, ja, da lesen wir von Kyrus, der spricht, der Herr der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und erziehe ihn auf. Er hatte so große Macht, er war der König der Könige und dieser Kyrus betet Gott an. Wie ging es mit meiner Bekehrung weiter? Ich weiß noch gut, wie ich aller Demut mit dem Evangelisten, der dort die Woche abhielt, auf die Knien gehen und Gott anbeteten und anflehten. Mein ganzer Stolz zerbrach und ich demütigte mich vor diesem heiligen und gerechten Richter. Ja, wenn Könige, und ich glaube, diese Zeit wird kommen, denn es ist in der Bibel geschrieben, alle Könige werden sich niederfallen von diesem heiligen Gott und werden ihn anbeten und ihm allein die Ehre geben. Ja, die heidnischen Götter verkörpern lediglich irdische Götzen auf Erden. Doch der Gott Nehemias und den gläubigen Juden war Gott, der lebendige Herr des Himmels. Ja, Esra, Nehemia und auch Daniel benutzten dieses Wort Yahweh, Gott des Himmels. Ihm steht Lobpreis und Anbet zu. Ja, Jerusalem stand im großen Unglück. Und bevor Nehemia im Begriff war, etwas in Angriff zu nehmen, er wurde dann gebraucht als lebendiges Werkzeug in Gottes Hand, stützte er sich ins Gebet. Er betete den allmächtigen Gott und den König an. Ja, ihr Lieben, wir beten wir, wenn wir von dem allmächtigen Gott stehen. Denken wir, was wir beten, oder sind unsere Gedanken so weit entfernt? Beten wir im Bewusstsein, wir reden zu einem allmächtigen Gott. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott, der das kleinste Atom geschaffen hat. Dieser Gott, der uns den Atem, den Odem ins Leben gegeben hat. Dieser Gott. Er kann, er wird dein Gebet hören, wenn du ernstlich ihn anflehst, wenn du demütig bist vor seinem heiligen Angesicht. Ja, Jesus lehrte seine Jünger beten, und das lesen wir in Matthäus 6, Vers 9. Jesus lehrte seine Jünger beten, deshalb in Vers 9 sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist in dem Himmel, er ist im Himmel. Und dann geht es weiter, geheiligt werde dein Name. Wir sprechen, wir beten zu einem heiligen und lebendigen Gott. Erkennen wir den Namen Gottes wirklich? Erkenne ich seine Heiligkeit, wie sie Nehemia einst erkannt hatte? Ihr Lieben, unser Gebetsanliegen, und ich lege dir das aufs Herz, sprich zu Gott, Herr, lehre du mich fürchten, schenke mir, dass ich dich noch tiefer erkennen kann, wer du bist. weil wir haben einen Gott, der hier ist, ein lebendiger und heiliger Gott. Und dem Namen Gottes soll alle unsere Ehre erwiesen werden. Und das führt mich zu einem dritten und einem wichtigen Prinzip, wie wir Gott anbeten. Und das Prinzip lautet: Bekenne deine Sünden. Vers 6 und 7. Nehemia war ein demütiger Knecht Gottes. Er bereute und bekennte die Sünde vor seinem heiligen Gott. In Vers 6b und 7 lesen wir, wir haben schon gelesen, Vers 6 und 7, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Nehemia konnte nichts anderes als die Sünde seiner Väter stellvertretend vor Gott darbringen und Buße tun. Er nahm sich selbst nicht aus dem Spiel. Nehemia wusste, eigentlich habe ich auch den Tod verdient. Eigentlich könnte auch ich einer von diesen gewesen sein, der frisch ins Exil geschleppt worden war und versklavt werden sollte. Nehemia erkannte das. Er bekannte seine Sünden. Denn er wusste, auch ich habe gesündigt. Das war auch in meinem Leben so. Ich wusste, dass ich ohne Jesus Christus ewig verloren ging. Die Sünden, die mich schwer auf dem Herzen lagen, bekannte ich vor Gott. Tat Buße und bat Gott um Vergebung. Meine ganze Sündenlast durfte ich beim Kreuz ablegen. So ähnlich betete Esra zu Gott, weil er sah, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und Esra 9, Vers 6 lesen wir, das Kapitel zuvor, und ich sprach: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir. Mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Er tat Buße. Ja, merken wir Sünden unter Gottes Volk. Merken wir Sünden vielleicht in unserem Leben. Lieber Zuhörer, bist du bereit, stellvertretende Buße zu tun? Bist du bereit, Buße zu tun über deinem Leben und sie abzulegen am Kreuz von Golgatha? Denn ihr Lieben, ohne Sündenbekenntnis, also ohne Sündenerkenntnis, keine Sündenbekenntnis. Und ohne Sündenbekenntnis, keine Sündenvergebung. Es ist ein heiliger und gerechter Gott. Wie schnell sind wir hochmütig und stolz in unserem Leben? Wie schnell denken wir wie die Pharisäer: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der oder wie die. Das denken wir nicht laut, sonst würden wir noch abgeholt. Aber das denken wir ganz, ganz tief in unseren Herzen. Wie viel wird unser alter Fleisch angefochten? Und wie viel tut es ihm so weh, wenn wir werden etwas, vielleicht versündigt sich jemand an uns, aber wir sind so nachtragend. Wir können nicht abladen. Wir tragen das bis, manchmal bis ins Grab hinein. Es gibt einen Ort, wo wir unsere Sünden abladen können. Und das ist dort am Kreuz von Golgatha. Aber zuerst bekennen wir unsere Sünden. Und ich möchte das ganz klar nochmal euch vor Gott, vor den Augen malen. Vor Gott, die sich bekehrt haben, die Kinder Gottes sind. Vor Gott sind wir durch Jesus Christus als heilig untadelig und fehlerlos. So sieht dich Gott an, wenn du sein Kind bist. Durch Jesus Christus, unseren Hohepriester. Aber wir sind noch auf dieser Erde. Und unser Ziel soll doch sein, dass wir in der Heiligung leben, Tag für Tag. Dass wir Jesus immer schöner, immer tiefer, immer besser lernen, kennen, dürfen und wollen. Sonst werden wir geistlich einschlafen. Und das ist so tragisch und schlimm. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, gehen wir zu dieser Quelle. Wenn etwas geschehen ist in unserem Leben, tun Bußen. Und er ist diese Quelle, die uns immer wieder erquickt. Und dies führt mich direkt zum vierten Punkt, zum vierten Prinzip, nämlich Vertraue auf Gottes Verheißungen. Vers 8 bis 10. Vertraue auf Gottes Verheißungen. So tat es auch Nehemia, als er Buße tat. Vertraute er auf die Bundesbeschlüsse Gottes, den er Mose gegeben hat, weil Nehemia erkannte der Pentateuch, erkannte die fünf Bücher Mose. Er stützte sich darauf und er wusste, dieser heilige Gott, der Fluch voraussieht, er sieht auch wieder und verspricht auch wieder die Wiederherstellung. Und diese Wiederherstellung sah auch Nehemia. Er war ein Werkzeug in Gottes Hand. Und die Vollendung dieser Wiederherstellung wird geschehen, wenn Israel an einem Tag Jesus sehen wird und sie werden ihn anbeten und sich zu ihm wenden. Er wusste und glaubte, dass Gott, der sein Volk mit mächtiger Hand aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hat, auch derselbe Gott ist, der sein Volk wiederherstellt und das zerstörte Jerusalem wieder aufrichtet. Ja, auch bei mir an jedem Abend von meiner Bekehrung, nachdem ich meine Sünden bekannte und Buße tat, vergab mir Gott und schenkte mir Frieden durch das Blut Jesu Christi. Ich wusste, wenn Jesus wiederkommt, kann ich mit ihm gehen. Ich wusste, ich bin eine neue Schöpfung. Und in 1. Petrus 2, Vers 24 steht so schön, welcher unsere Sünden, welche meine und deine Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden sind wir, bist du heil, bin ich heil geworden. Und das kann nur der Herr, das schenkt Gott. Und Nehemia betete weiter, Vers 8, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch und die Völker zerstreuen. Ja, er wusste, dass Gott ein gerechter Richter ist. Und in Vers 9 und 10, kehrt ihr aber zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an das Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ja, die Vollendung, wie schon gesagt, die Verheißung, die steht noch aus. Gott wird Israel wiederherstellen. Und zwar an einem Tag wird sich der Überrest Israels bekehren zu Gott. Das wird diese Wiederherstellung sein. Das wird so schön sein. Gott, er steht zu seinem Wort. Und über all diese Jahrhunderte hat er sein Wort nie gebrochen. Und das ist auch dein und mein heiliger Gott. die mächtige Hand Gottes, die das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat, ist dieselbe mächtige Hand, die dich und mich aus der Sünde, aus dieser Sklaverei geführt hat. Wenn du sein Kind bist, darfst du wissen, Gott hat dich lieb. Er will nur das Beste für dich. Auch wenn du durch Trübsal gehst, auch wenn du durch Leid gehst, Gott hat dich lieb. Er führt dich. Spürt man das immer? Nein, aber er trägt dir, weil es in der Bibel geschrieben ist. Er trägt dich, er führt dich bis an sein Ziel. Und so dürfen wir diese wunderschöne Verheißung, die in 1. Johannes 1, Vers 9, ich glaube, diesen Lernvers haben wir bald intus, aber es ist so ein schöner Vers, den wir zusammen durchgenommen haben. 1. Johannes 1, Vers 9, schreibt ihn dick auf in euren, was auch immer, Agenda oder Notizblock oder auf einer Karte, die ihr jeden Morgen seht, wenn ihr aufsteht und jeden Abend seht, bevor ihr ins Bett geht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der Herr treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jeder bußfertige Mensch darf heute noch zu Jesus kommen. Heute ist noch Gnadenzeit. Und wir haben es vorher gehört, nächste Woche ist wieder Straßenevangelisation. Ja, es gibt so viele Leute, die suchend sind, die das Falsche suchen. Und plötzlich kommt jemand mit einem Traktat. Gott hat dich lieb. Und heute tut Gott noch Wunder. Ihm wollen wir vertrauen. Und ja, da komme ich noch zum fünften und letzten Prinzip eines aufrichtigen Gebetes. Bete im Glauben. Und das widerspiegelt wieder das, was ich anfangs gesagt habe. Beten wir, betest du im Glauben? Glaubst du, dass Gott deine Tochter oder dass Gott dein Sohn oder dass Gott dein Ehepartner, Ehepartnerin errettet? Glauben wir dran? Und ich habe mich schon selbst ertappt, nicht so daran zu glauben und musste Buße tun, weil Gott auch sich genau um solche Gebete kümmert und er liebt und er will solche Gebete von uns haben. Und Nehemia stützte sich auf Gottes Verheißung im Glauben. Er hatte das Verlangen, die Leidenschaft, Gottes Namen zu fürchten, denn er liebte der Herr mehr von ganzem Herzen. Er war bereit, sich freiwillig zur Verfügung zu stellen, um ja noch nach Jerusalem zu reisen und die Mauer wieder aufzubauen. Er war bereit dazu. Er bat Gott nicht, jemand anders zu senden, sondern er war bereit, sich von der Komfortzone, von diesem Königshof, Mundschenk, das ist heute nicht so ein, was war das? Das war eine vertrauenswürdigen Posten. Er musste den Wein kosten, bevor er ihn den König gab, weil dort kam es viel zu Vergiftungsversuchen. Also Nehemia war ein angesehener Mensch, ein Knecht Gottes dort im Exil. Ja, und er war bereit. Er war auch bereit, wir lesen das im Kapitel 2, dem König zu fragen, um zu gehen. Er hatte alles auf sich genommen, um dort nach Jerusalem zu gehen und die Mauer wieder aufzubauen. Und er war bereit, von der Komfortzone sich zu lösen, um ins Trümmerfeld nach Jerusalem zu gehen. Er wurde ein Werkzeug in Gottes Händen. Und wir haben das gelesen in Vers 11. Ach Herr, Lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet. Das war sein innigster Wunsch. Lass doch dein Ohr aufmerken auf das Gebet deines Knechte und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Oh, wie wohl tun wir, wenn wir das Verlangen haben, seinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Das war der größte Wunsch Nehemias, sein Leben dem Herrn hinzugeben. Gott brauchte Nehemia als sein Werkzeug. Ja, Gott gebraucht auch dich und mich. Ja, der Gedanke von dir, Pierre, hat mir gefallen. Was ist Gott mein Auftrag in dieser Welt? Bin ich hier, um Sonntag eine gute Predigt anzuhören und dann wieder nach Hause zu gehen und warten auf nächsten Sonntag und wieder eine gute Predigt anzuhören und wieder nach Hause zu gehen? Oder was will Gott in unserem Leben? Und ich möchte dich ermutigen, frag Gott, Herr, was willst du in meinem Leben? Möchtest du, dass ich auch ein Teil werde deiner Erfüllung? Das soll uns zum Nachdenken geben, liebe Geschwister. Wir dürfen und wir müssen aktiv werden für Gott und sein Reich. Und das treibt dich und mich ins Gebet. Ja, seit meiner Bekehrung sind schon viele Jahre vergangen. Ja, ich bin nicht mehr ganz der Jüngste. Meine Beziehung aber und meine Leidenschaft zu dem Herrn Jesus Christus haben durch seine Gnade zugenommen. Meine Leidenschaft, meine ganze Ausrichtung besteht darin, ihm von Herzen zu dienen, dort, wo er mich haben will. Und ich komme ganz langsam zum Schluss und möchte dich fragen, bist du ein treuer, hingegebener Christ, wie es auch Nehemia war? Gott hat einen Plan für uns. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Beten wir den heiligen Namen Gottes an. Demütigen wir uns vor diesem heiligen und gerechten Gott. Und warten wir auf die Wiederherstellung. Ja, von Israel, da dürfen wir dabei sein, wenn wir seine Kinder sind. Aber warten wir auch auf Wiederherstellung in unserem Leben. Wir wollen ihn von Herzen lieben, von Herzen danken und von Herzen fürchten. Und am Schluss habe ich noch eine Strophe oder zwei, ich lese die ab, von einem wunderschönen Lied über das Gebet. Und in der Strophe da heißt es, stehen Beter zusammen, glaubet mit Vollmacht am Thron, mächtig, dann lodern die Flammen, königlich ist ihr Lohn. Der Herr segne dich, der Herr leite dich, der Herr behüte dich. Und ja, dass du diese Woche auch über das nachdenken darfst. Herr, wo willst du mich haben? Amen. Wir möchten noch gemeinsam beten. Ja, aber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein heiliger Gott bist, dass du ein gerechter Gott bist, dass du ein Gott bist, der dein Volk aus der Knechtschaft der Sünde befreit hast, aus Ägypten. Du hast einen Plan mit deinem Volk Israel. Ja, du hast Nehemia gebraucht. Du hast Isra gebraucht. Du hast Zerubabel gebraucht, als Werkzeuge für dein Reich voranzukommen. Und danke von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, für uns am Kreuz zu sterben, um das vollkommene Opfer zu vollbringen am Kreuz auf Golgatha. Danke, dass du uns erlöst hast durch dein Blut und dass wir, Herr, deine Werkzeuge sein dürfen in deiner Hand, dass wir uns demütigen, dass wir Buße tun von Sünden, dass wir stellvertretend Buße tun dürfen für unsere Obrigkeit. Ja, Herr Jesus Christus, wir sind gerichtsreif, aber du, Herr, du bist gnädig und lass dein Angesicht leuchten über uns. Wir danken dir von ganzem Herzen für das Beispiel von Nehemia, dass wir das zu Herzen nehmen dürfen und dass wir auch bereit sein dürfen in deinem Reich. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du mit uns kommst und uns segnest. Amen.